Wo wir jung waren, haben wir uns wahrscheinlich an anderen Menschen orientiert. Wie wir heute gehört haben vom Hans-Jörg, der Grossvater, ein Vorbild war. Menschen, die uns beeindruckt haben, durch ihre Leistung, was auch immer, vielleicht eben Sportler, Forscher, Lehrer. Einige von uns sind schon lange in der Heilsarmee und haben auch da vielleicht Vorbilder erlebt. In Wikipedia heißt es, Vorbild ist eine Person oder Sache, die als richtungsweisendes Beispiel angesehen wird. Im engeren Sinn ist ein Vorbild eine Person, mit der ein meist junger Mensch sich identifiziert und dessen Verhaltensmuster er nachahmt oder nachzuahmen versucht. Vielleicht habt ihr in eurer Jugend oder im Leben auch so Vorbilder gehabt. Menschen glauben mit den Augen mehr als mit den Ohren, heisst es. Lehren sind ein langwieriger Weg. Vorbilder, ein kurzer, der schnell zum Ziel führt, ist so ein Stichwort. Was für Eigenschaften muss ein Vorbild haben im Allgemeinen? Wer hat eine Idee, was für Eigenschaften muss ein Vorbild haben? Wer hat eine Idee?
Mut.
Okay, Freude. Authentizität, ja. Danke.
Gnädig.
Wie? Gnädig. Jawohl, ja. Ja, das ist auch noch eine Frage, ja. Okay. Ehrlich, Ehrlichkeit, ja. Positiv? Positive Haltung, ja. Okay. Kämpfer?
Beharrlich.
Ja. Glaubwürdig. Erfolgreich? Ja. Kann man auch dazu nehmen? Ja? Freundlich. Okay. Ja. Also eine ganze Palette von Eigenschaften, die ein Mensch hat, damit er ein Vorbild ist für andere. Ich habe jetzt da noch Liebe, Gnade, das haben wir gehört, ja. Reinheit, Geduld, Opferbereitschaft, Selbstlosigkeit, Verbindlichkeit, Respekt. Ja, das sind so Eigenschaften. Und ein heranwachsender Mensch, der so ein Vorbild hat, der hat ein grosses Geschenk. Und der kann sich vieles ersparen, viel Ärger ersparen. Leider haben nicht alle so Vorbilder. Eben, wie man gehört, schlechte Vorbilder. Wenn in der Familie es schlecht läuft oder wenn niemand ein gutes Vorbild ist, was dann? Ich glaube, das ist auch Motivation oder Beweggrund zum Jugendarbeit machen, christliche Jugendarbeit, um eben ein Vorbild können zu bewirken. Ich habe ein Buch zuhause, wo verschiedene Persönlichkeiten eben im Buch enthalten sind, also für jeden Tag ein Vorbild, manchmal auch zwei, aus verschiedenen Segmenten vom Leben. Und das ist sehr interessant. Und sie haben durch ihr Leben und Hingabe an Jesus die Welt, in der Welt, sind ein Vorbild gewesen. Zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, den kennen Sie sicher alle. Er hat ja während der Nazizeit gelebt. Ist einerseits auf England, dann auf Amerika hätte können. Und während der Zeit in Amerika ist ihm in sich gekommen, oder er hat kein gutes Gewissen, er ist unruhig gewesen, er hat gewusst, was da abgeht in Deutschland mit den Nazis. Und er ist dann zurückgekehrt nach Deutschland und hat als bekennende Kirche mitgemacht. Und einen Monat vor Kriegsende ist er dann trotz von Hitler ist er dann von den Nazis ermordet worden. Und wir kennen noch ein paar Bücher, zum Teil sehr Nachfolge zum Beispiel ist ein Buch, oder? Sehr, Platten ist sehr hoch dort, wo man sitzt. Aber auch recht komplizierte Bücher. Zum Beispiel, verschiedene andere. Ja, das könnte das Vorbild sein. Dann Mutter Theresia. Sie hat ihren Beruf als Direktorin von einer grossbürgerlichen Schule, St. Marias High School in Kalkutta, aufgegeben. Es ist gerade neben dem Slum, ist die Schule gewesen, und sie hat immer in die Slum hineingeschaut. Und hat dann die Schule aufgegeben und ist in die Slum gewohnt. Und hat die Sterbenden, die weggeworfenen Säuglinge, hat wirklich Säuglinge weggeworfen, aufgelesen, unterernährte Kinder aufgesammelt, um dort ihrem Gott in der Verkleidung vom Elend zu finden. Ein weiteres Beispiel ist der Martin Luther King. In den Fußstrapfen von seinem Vater ist er ein gut ausgebildeter schwarzer Pfarrer und hat gelitten an der Ungerechtigkeit der schwarzen Bevölkerung. Vor allem in Montgomery in Amerika hat er sehr viel gesehen und hat sich dagegen gewehrt. Und er hat dann sogenannte gewaltlose Widerstand initiiert dort. Er hat auch alle Bücher von einem indischen Gelehrten gelesen, wo auch die gewaltlose Widerstand propagiert hat oder eingeführt hat. Er hat dann eben den gewaltlosen Widerstand eingeführt, indem er den Busbetrieb lahmgelegt hat. Also die Schwarzen haben zum Beispiel immer müssen den Weißen Platz geben. Alles war streng, weiß, schwarz für die Bevölkerung. Und wenn ein Bus einen Schwarzen hat müssen vorne zahlen beim Chauffeur, hat er wieder müssen aussteigen. Hinteren Eingang einsteigen und der Chauffeur, sind alles weisse gewesen, haben sich lustig gemacht und sind, wenn er nachdem er gezahlt hat, sind sie einfach abgefahren und der Schwarze konnte stehen bleiben dann am Strassenrand. Das sind so Belustigungen, die dann die weissen Buschauffeure sich geleistet haben. Also es ist nur ein Beispiel. Er hat dann sich gewehrt und er hat dann auch das große Manifest, also das die Rede gehabt, die bekannte Rede, ich habe einen Traum, wo 200.000 Menschen gefolgt sind, da in Amerika, in Washington. Und am letzten Tag von seinem Leben hat er eine berühmte Rede gesagt, und er hat gesagt, er hat sich auf dem Berg gsi, Berg von der Hilfe von Klärung. Und er hat ins andere Land übergesehen. Und das war eine sehr emotionale Rede von ihm. Und am nächsten Tag ist er erschossen worden von einem wahrscheinlich angehörten Killer. Das ist so das Leben von Martin Luther King. Sophie Scholl, auch sie ist während der Nazi-Zeit, hat sie sich gewehrt. Sie ist in der bekennenden Kirche tätig gewesen, und hat sich gegen den faschistischen Nazis gewehrt und hat den Gefängnis, Folter und Tod vor Augen gehabt. Und sie hat sich nicht gleich schalten lassen, sondern unbeirrt auf ihrem Recht beharrt, dass sie eine eigene Meinung haben darf. Aber auch sie eben ist als Märtyrerin gestorben. Dann gibt es noch einen weiteren, den Moltke. Das ist gerade am 20. Juli. Ist der Aufstand gewesen, oder man hat wollen, den Hitler eben bodigen und er hat sich gegen das Hitler-Regime zur Wehr gesetzt. Auch er ist gefoltert und als Märtyrer gestorben. All das sind Grenzgänger, Leute mit einem Gewissen, mit Courage, mit Fantasie, die sich selber treu geblieben sind und die die Erfahrung hatten, oder die Erfahrung haben wollen weitergehen, dass die Welt nicht so bleiben muss, wie sie ist. Die Welt muss nicht so bleiben, wie sie ist. Sie haben wie ein Senkblei, Sie kennen das Senkblei, das heisst hier. Ein Senkblei, wenn man es anwendet, ist immer senkrecht. Es kann nie auf die, also wenn es schwankt, so, dann schon, aber wenn es ruhig ist, ist es immer gerade. Und da sind die Leute gerade. Und ich glaube, das braucht die Welt auch heute noch. Leute, die gerade sind, die in einem Senkblei sind, auch wenn es auf der anderen links und rechts eben schräg und verkehrt ist. Die Welt braucht Menschen, die gerade sind. Als Halsarmee sind wir auch so, wir sind vielleicht Grenzgänger, wir sind spirituelle Gestalten. Und wir sind darauf aus, dass eben der Himmel und die Erde sich dürfen berühren, dass Menschen berührt werden. Als heilsame Leute sind wir Grenzgänger. Aber die Frage ist, sind wir das noch? Sind wir zu sehr angepasst? Sind wir so ein Senkblei, so gerade? Oder tendieren wir so links oder rechts uns anzupassen? Wozu sind wir berufen worden? Das ist die grosse Frage. Wie ist es dazu gekommen, dass die Menschen zu vorbildlichen Menschen geworden sind und sie bis zuletzt geblieben sind? Das sind alles gläubige Leute gewesen, die an die biblische Offenbarung geglaubt haben. Sie haben sich nicht täuschen lassen. Und das Zentrum bei ihnen ist die Offenbarung vom Leben von Jesus Christus gewesen. Im Philipperbrief hat der Paulus, das ist eigentlich das erste Glaubensbekenntnis gewesen, so eine Zusammenfassung von Jesus aufgenommen. Und wir lesen, da ist der Text, genau. Ich lese den Text, ich kann es aber nicht gut lesen. Ich muss es da auslesen. Vielleicht stimmt es jetzt nicht ganz mit dem Bibeltext, mit der Version zusammen. Wie auch immer, Sie können es so kombinieren. Da heißt es im Philipper 2, er war in allem Gott gleich und doch hielt er nicht daran fest zu sein wie Gott. Er gab es willig auf und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde ein Mensch in dieser Welt und teilte das Leben der Menschen. Im Gehorsam gegen Gott erniedrigte er sich so tief, dass er sogar den Tod auf sich nahm, ja, den Verbrechertod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und ihm den Ehrennamen verliehen, der ihn hoch über alle stellt. Vor Jesus müssen alle niederknien, alle, die im Himmel sind, auf der Erde und unter der Erde. Alle müssen feierlich bekennen, Jesus Christus ist der Herr. So sollen sie Gott, den Vater, ehren. Amen. Wie gesagt, das ist eine Zusammenfassung eines der ersten Glaubensbekenntnisse, wo damals existiert hat. Im Kontext lesen wir, dass in Philippi verschiedene Sachen hat müssen erwähnen, einige Schwachstellen, die da in Philippi geherrscht haben. Es hat offenbar Lieblosigkeit geherrscht in der Gemeinde. Es hat Trennung gegeben. Es hat Neid und blinde Ehrgeiz gehabt, wo sich in der Gemeinde ausbreitet hat. Die einen wollten besser sein als die anderen. Einige haben offenbar an erster Stelle sein. Es hat Egoismus gegeben. Das ist die eine Seite. Und dann hat Paulus eben das Glaubensbekenntnis nebenan gestellt. Es geht um eine Denkweise, um einen Maßstab, den man in Jesus findet. Er schreibt, ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Und eben die paar Sätze fasst das Leben von Jesus zusammen. Vers 6. Jesus war bei Gott und in allem ihm gleich. Wir lesen hier von dem Unterschied von Jesus zu den vielen Königen und Herrschern, die in dieser Welt gelebt haben, die ihren Platz gierig verteidigt haben. Gierig. Da wird es mit Mord, Lug und Trug eingesetzt, um eben den Platz an erster als König überzukommen. Den Platz zu behalten zu können, an erster Stelle zu stehen. Der Schlimmste von denen war zum Beispiel der Josef Stalin. Er hat den letzten Kontrahent bis nach Mexiko folgt und ihn dem Eispickel erschlagen. Und er hat Millionen von Menschen dort im Gulag und so weiter, das Übrige. Gierig nach dem ersten Platz festgehalten. Jesus hat sich da nicht an dieser Göttlichkeit festgehalten. Er hat es nicht wie ein Raub festgehalten. Jesus, Vers 7, hat sich entleert. Er gab seine Göttlichkeit willig auf. Jesus hat sich entleert, das ist eigentlich das Grundwort, das ist das Schlüsselwort. Ende Juni ist unser erstes Grosskind geboren. Und wir haben 4 Kinder. Und das zweite Älteste hat jetzt das Grosskind bekommen. Und wenn man das so auf den Armen gehabt, was für ein winziges Ding, was für ein hilfloses, kleines Ding ist da als Mensch da. Ich kann nicht einmal den Kopf selber halten, man muss den Kopf Stütze und Träger. So ein winziges Ding. So ist Jesus auf die Welt gekommen. So klein, so hilfsbedürftig. Jesus hat den Weg auf sich genommen. Warum hat er sich entleert? Alle Göttlichkeit und die Macht von Gott ab weggelegt, weil er uns liebt. Weil er uns Menschen liebt, weil er sieht, dass wir erlösungsbedürftig sind. Der Mensch in dieser Welt, ein Mensch in dieser Welt, so sagt die gute Nachricht. Er war nicht der verkleidete König, den wir in Märchen und Sagen lesen. Er ist Fleisch und Blut geworden, Mensch geworden. Im Johannes 14 lesen wir, wie Jesus kurz vorher in das Leid reingekommen ist, bei der letzten Begegnung mit den Jüngern, sein Oberkleid abgelegt hat, ein Gefäß genommen hat, sich niedergebeugt hat und jedem Jünger seine Füße gewaschen hat. Die staubigen Füße der Jünger. Er hat sich zum Sklave gemacht, ja noch mehr. Er hat zugeschaut, dass sein Blut am Kreuz geflossen ist, für uns geworden ist. Als Verbrecher hat er den schändlichen Tod auf sich genommen, für uns, wegen dem Fluch, der auf uns liegt, auf den Menschen liegt, weil wir erlösungsbedürftig sind. Vers 9. Darum hat ihn Gott auch herrlich zu sich erhoben und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Er hat einen neuen Namen, Kyrios, König der Könige. Er ist der Herr, der Name über alle Namen. Eines von meinen kleinen Hobbys ist ein bisschen den Kosmos oder das Universum zu betrachten und mal schauen, ja, das ist eine Galaxie, wer weiß, es ist unsere Galaxie, wo wir drin wohnen. Und das schwarze Loch, also das Zentrum, ist Millionen grösser als die Sonne. Das ist das, wo Gott geschaffen hat. Und wenn wir jetzt die Dimensionen noch ein bisschen weiter schauen. Also Milchstrasse, ich kann es lesen, 100 bis 200 Milliarden Sterne, also Sonne, die es in der Milchstrasse gibt. Das sind die Dimensionen, die Gott geschaffen hat. Weiter. Der Durchmesser von der Galaxie, von der Milchstrasse, ist 100 bis 120 Millionen Lichtjahre. Wie lange geht es, bis der Mensch auf dem Mars kann landen? Wie lange fliegt der Mensch, bis er auf dem Mars ist? Das ist der nächste Planet. Wie lange geht es, bis der Mensch auf dem Mars? Wie lange fliegt der Mensch? Also, Rakete. Ja, nicht ganz. Also, etwa ein halbes Jahr. Und das ist der nächste Planet. Und wenn man das schaut, aber es geht noch weiter. Ein Lichtjahr ist 9,4 Billionen Kilometer. Also, die Sonne hat ungefähr 8 Minuten von der das Licht von der Sonne bis zur Erde, in 8 Minuten. Und jetzt geht die Forschung davon aus, dass mehr als 1 Billion, also 1000 Milliarden andere Galaxien gibt. Also, das überspringt das. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Es ist schlicht und einfach nicht vorstellbar für uns Menschen. Aber das ist die Grösse Gottes. Das ist seine Dimension und darum glauben wir auch, dass Gott kann Mensch werden kann. Darum kann also es eine unsichtbare Welt gibt. Gottes Größe können wir nicht fassen. Es ist unvorstellbar. Das einfach nur zur Dimension von der Gottes Größe. Wir können viel wissen, wir können Glaubensbekenntnis auswendig zitieren. Wir können über Dogma streiten. Es ist sehr viel über Dogma gestritten worden. Kirchentrennungen sind eingetreten. Aber es soll weniger um Dogma gehen, sondern vor allem um Sache, als Herzensangelegenheit, um die Liebe für Jesus, was er für Erkenntnis, was er für uns tun hat. Wenn wir wieder zu den Menschen kommen, die wir am Anfang angeschaut haben, ihren Glaube war eine Herzensangelegenheit, nicht ein Dogma, nicht einfach ein Dogma. Natürlich haben sie sich auseinandergesetzt, aber es war vor allem eine Herzensangelegenheit. Sie waren gerade, wie ein Senkblei. Auch wenn es links und rechts eben schräg und krumm war, ungerecht und so weiter. Aber sie haben ihre Hand nach der Göttlichkeit ausgestreckt. Auf der einen Seite nach Gott haben sie sich ausgestreckt, auf der anderen Seite eben nach den leidenden Menschen. Und Dietrich Bonhoeffer, der sich für christliche Werte, für Menschlichkeit in einer Welt, wo Tod und Vernichtung eben bedroht hat, er ist eben zuletzt ermordet worden. Mutter Theresia, sie hat ihr Leben für die Ärmsten der Armen in Indien hingegeben. Martin Luther King, wo mehr als 30 Mal eingesperrt, eingelacht worden ist, wegen der leidenden Schwarzen, wo sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Ein Molke, wo sich zu der bekennenden Kirche bekennt hat und das Ungerechte hat wollen, erwecken. Wir könnten noch viele andere Menschen erwähnen, die sich für andere eingesetzt haben, die gelebt haben für andere. Sie alle haben nicht so sehr wegen einem Dogma, wegen einem christlichen Dogma, ihr Leben eingesetzt. Sie haben sich am Vorbild von Jesus Christus orientiert. Junge und auch ältere Menschen brauchen Vorbilder, gute Vorbilder, christliche Vorbilder, das hat die Welt nötig. Leider leben wir in einem postchristlichen Zeitalter. Das christliche Gedankengut schwindet in unserer Welt. Was wird die Folge sein? Können wir uns nicht vorstellen. Die Welt braucht christliche Vorbilder. Ihr werdet als total hilflose Wesen geboren und darum brauchen wir Erwachsene, die mit dieser Welt zurechtkommen, die sich eben an Gott, an göttliche Maßstäbe, an Liebe, an Heil orientieren. Ein gutes Vorbild ist die beste Art vom Unterricht. Jesus ist unser Vorbild mehr als das. Er ist unser Erlöser. Er ist unser Befreier. Und sein Vorbild ist auch seine Demut. Er hat seine Göttlichkeit entleert, seine Macht entleert und ist bereit gewesen, in seinem Dienst das Opfer zu bringen, sich selber hinzugeben. Und möge doch Gott uns helfen, dass wir so Vorbilder dürfen zu werden, immer mehr dürfen zu werden. Und ich glaube, die Grundlage ist sein Wort, die Inspiration kommt Kraft kommt aus dem Wort, aus der Heiligen Schrift. Wir kennen den Chorus, so sie wie Jesus. Und den Chorus, den man früher noch gesungen hat, das können wir natürlich nie sein, aber wir können das Vorbild sein, wir können in dieser Richtung wandeln, unser Leben gestalten, uns beeinflussen, so sie wie Jesus. Singen wir doch den Chorus miteinander.